Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Inside. Verurteilt, weggesperrt, unschuldig. Der Fall von Jens Söhring sorgte weltweit für Schlagzeilen. Über 33 Jahre lang saß er in den USA im Gefängnis. Isolationshaft im härtesten Strafvollzug Virginias. Das Urteil doppelt lebenslänglich. Es ging um Mord, eine obsessive Liebesbeziehung, ein falsches Geständnis und es ging um Justizirrtum. Jens Söhring hat unter härtesten Bedingungen lernen müssen, wie man körperlich, emotional und geistig überlebt und wie man sich aus scheinbar ausweglosen Situationen freikämpft. Während seiner Inhaftierung hat er sogar mehrere Bücher geschrieben und immer wieder versucht, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, also wirklich zu kommunizieren. Über 3 Jahrzehnte in Haft. Wie kann man das aushalten, ohne daran zu zerbrechen? Woher holt man sich die Kraft, trotz der Schwere und Aussichtslosigkeit positiv nach vorne zu schauen? Das Ende ist gut ausgegangen. Jens Söhring ist ein freier Mann nach über 3 Jahrzehnten in Haft. Und er hat ein neues Buch herausgebracht, Rückkehr ins Leben. Ja, warum erzähle ich Ihnen das? Was hat die berührende Geschichte von Jens Söhring mit Management-Themen und einem Business-Podcast zu tun? Eine ganze Menge. Es geht um Resilienz, mentale Stärke, den Umgang mit Angst. Es geht auch um Fokussierung, denn unsere Gedanken und Haltung lenken ja unser Handeln, auch im Job. Also von einem Menschen wie Jens Söhring kann man nur lernen. Deshalb wollte ich ihn unheimlich gerne persönlich treffen. Und hier ist er. Ich freue mich sehr. Jens Söhring bei Management Inside. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Sehr schön, dass Sie da sind. 33 Jahre unschuldig in Haft. Ich glaube, man kann sich als Außenstehender überhaupt nicht vorstellen, auch nur annähernd vorstellen, was das bedeutet. Sie haben fast Ihr gesamtes erwachsenes Leben hinter Gittern verbracht. Mit 19 wurden Sie eingesperrt, jetzt sind Sie 55 Jahre alt und gerade mal 20 Monate in Freiheit. Fühlen Sie sich frei?
Ja, mittlerweile schon. Anfänglich war es natürlich ein großer Schock, in diese mir unbekannte Welt rauszukommen. Es bedarfte wirklich einer ganzen Zeit der Gewöhnung, bis ich hier innerlich auch ankam.
Wie sah ein Tag im Leben mit der Haftnummer 17-92-12 aus?
Die Tage begannen mit einer schrillen Trillerpfeife, die von den Wächtern geblasen wurde zur ersten Zählung des Tages. Das war immer mit sehr viel Lärm verbunden. Dann traten die Mithäftlinge gegen die Metalltüren und alle schrien und so weiter. Ja, das war um 17:45. Und dann von 6:30 bis 8 ging es zum Speisesaal, zum Frühstücken. Immer mit Trakt für Trakt, also nicht alle gemeinsam. Ich war in einem Gefängnis in den letzten 10 Jahren mit 1100 Insassen. Ja, und im amerikanischen Strafvollzug ist es ja so, das nennt sich auf Englisch Warehousing. Es sind ja Verwahranstalten. Man wird ja nicht ausgebildet. Nur wenige Häftlinge haben Jobs. Es gab also sehr wenig zu tun den ganzen Tag lang. Man hangelte sich durch oder die meisten Häftlinge hangelten sich durch mit Kartenspielen und Fernsehgucken. Es gab 5 Zählungen, glaube ich, am Tag. Und so ist es heutzutage in amerikanischen Haftanstalten. Es gibt den lieben langen Tag lang fast nichts zu tun.
Wie geht man mit dieser Sinnlosigkeit des eigenen Lebens oder dem Gefühl des eigenen Lebens um?
Also sehr viele Häftlinge zerbrechen tatsächlich daran. Ich bin ja tatsächlich unschuldig, aber die meisten Häftlinge, nicht alle, sind schuldig und sie können eigentlich nichts tun, als nur ihre Strafe passiv ertragen. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Und daran zerbrechen Menschen. Ich hatte den Vorteil, dass ich immer einen Sinn hatte. Ich hatte immer ein Ziel, für das ich kämpfen musste. Ich hatte das doppelte Ziel von Freiheit und Gerechtigkeit. Und von diesem Kampf konnte ich nicht ablassen. Denn ich wusste ja, dass ich die Tat nicht begangen hatte. Also musste ich jeden Tag aufstehen und für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Dazu muss ich noch sagen, das eine Ziel habe ich erreicht mit meiner Erlassung 2019, das nämlich Freiheit. Das andere Ziel, Gerechtigkeit, habe ich natürlich nicht erreicht, denn es ist zwar eine Tatsache, dass ich unschuldig bin, aber das ist nicht anerkannt worden vom amerikanischen System. In Amerika gelte ich weiterhin als verurteilter Doppelmörder. Und das hat übrigens nichts zu tun mit Deutschland. Es gibt ja hier ein Zentralregister für Straftaten. Ich habe in Deutschland überhaupt gar keinen Eintrag. Ich bin vollkommen unbescholten in diesem Land. Aber in den USA gilt die Verurteilung immer noch. Das Urteil wurde nicht gekippt und ich empfinde das immer noch als ein großes Unrecht. Allerdings ist das jetzt auch für mich im Laufe der 20 Monate, die ich jetzt in Freiheit bin, immer mehr in den Hintergrund gerückt. Anfänglich hat mich das wirklich gestört, dass das Urteil nicht gekippt wurde. Aber jetzt habe ich eben andere Themen.
Ja, sowohl während Ihrer jahrzehntelangen US-Haft als auch in Freiheit. Sie blicken nach vorne, nutzen die Zeit, selbst unter widrigsten Bedingungen, konsequent. Und das finde ich bewundernswert. Jetzt bauen Sie sich eine neue Zukunft auf, Herr Söhring, auch im Managementbereich. Darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Deshalb geht unser Gespräch auch über zwei Folgen. Das liegt mir am Herzen, einfach um Sie kennenzulernen, um auch zu wissen, worauf begründet sich Ihre Expertise, jetzt auch im Managementbereich durchzustarten. Das ist super spannend. Davon werden ganz, ganz viele Menschen profitieren. Aber erstmal möchte ich gerne Sie kennenlernen und zu Ihrem neuen Buch kommen, Rückkehr ins Leben. Das heißt so, ist seit dem 20. September auf dem Markt und geht wahrscheinlich durch die Decke, oder?
Ich kenne noch keine Zahlen. Sagen Sie noch nicht. Ich bin voll im Modus, dass ich also von einem Interview zum nächsten hechele. Das läuft wirklich gut, aber was die Verkaufszahlen sind,
das wissen
weiß
Sie noch
ich nicht.
Aber ist das nicht auch eine bisschen schräge Welt? Jetzt haben die so viele Pressetermine, das Buch ist erschienen. Wie empfinden Sie das? Jetzt sind das Scheinwerfer, hier sind Mikrofone auf Sie gerichtet im Studio. Was macht das mit Ihnen?
Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich war 33 Jahre lang weggesperrt und konnte mich nicht frei bewegen. Jetzt fahre ich mit dem Zug von einer Stadt zur nächsten. Das ist schon mal für mich ein vollkommen ungewohntes Erlebnis. Das ist wunderschön. Und ich kann mit verschiedenen Menschen sprechen und das tue ich gerne.
Was Sie auch während der Haftzeit immer versucht haben, Sie haben immer kommuniziert, immer den Kontakt zur Außenwelt gesucht, auch gefunden. Und am Ende hat Ihnen das auch geholfen, dass es Menschen draußen gab, die Sie unterstützt haben.
Natürlich. Es war ja so mein Prozess 1990. Ich wurde 1986 verhaftet. Dann, das war allerdings in England. Meine Freundin und ich sind auf Flucht gegangen. Wir sind in England verhaftet worden. Ich musste fast 4 Jahre lang kämpfen, um die Möglichkeit der Hinrichtung im elektrischen Stuhl abzuwenden. Das ging zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 1989. Das gab ein wegweisendes Urteil. Aber deshalb dauerte meine Auslieferung so lange und mein Prozess fand erst 4 Jahre nach meiner Verhaftung statt. Und das war der zweite Prozess in der Geschichte der Vereinigten Staaten und der erste an der Ostküste, der live in seiner Gesamtheit im Fernsehen übertragen wurde. Das waren 5 Jahre vor dem O.J. Simpson-Prozess. Das war ein absolutes Novum. Und es war für mich und auch meine Berater von Anfang an klar, dass die Medien eine sehr große Rolle dabei gespielt hatten, dass ich zu Unrecht verurteilt wurde. Und deshalb war das für mich ganz von Anfang an klar, wenn die Medien mich ins Gefängnis gebracht hatten, dann musste ich auch mit den Medien arbeiten, um wieder rauszukommen. Und deshalb habe ich von Anfang an immer jede Gelegenheit genutzt, um mit den Medien zu sprechen und auch eigene Bücher geschrieben. Ich habe ja 6 Bücher in der Haft.
Allein, dass Sie das konnten, dass Sie sich so Inspiration aus sich selbst herausgeholt haben, um Bücher zu schreiben.
Naja, ich, wie gesagt, wenn man, das ist eben, darum habe ich es schon angesprochen, man muss einen Sinn haben, man muss ein Ziel haben, für das es sich lohnt zu kämpfen. Und dann muss man eben kreativ werden mit der Wahl der Mittel, wie man dieses Ziel erreicht. Und Bücher schreiben war eben ein Mittel, eine Waffe im Kampf. Und es befasste sich eben wieder mit der Medienarbeit. Wenn man als Monster angesehen wird, hört einem niemand zu. Dann kann man neue Beweise bringen und die werden einfach ignoriert. Also muss man erstmal das Gegenüber davon überzeugen, dass man überhaupt ein Mensch ist und kein Monster. Und dann erschafft man sich die Bereitschaft beim Gegenüber, dass sie sich überhaupt mal die neuen Beweise anschauen.
Und das haben Sie auch zum Sinn Ihres Lebens gemacht und das geht ja auch heute, wenn man das so überträgt, auf unsere Welt in Anführungsstrichen, jetzt ist es ja auch Ihre Welt, zum Thema Purpose, das ist ja auch im Managementbereich ein ganz, ganz wichtiger Punkt gerade, dass wir alle ja sinnstiftend unterwegs sind, also zumindest auf der Suche nach sinnstiftender Arbeit, also das ist zumindest etwas, was vielen Menschen am Herzen liegt und das haben Sie für sich in der Haftzeit ja par excellence rausgefiltert.
Ja. Das ist tatsächlich ein Bereich, der mich sehr interessiert, dieser ganze Gedanke des Sinn, der Sinnsuche und der Sinn des, eines Narrativs, was den Sinn kommuniziert. Denn gerade in der Kommunikation ist ja die Geschichte das effektivste Mittel. Und in meinem Fall ist es, also ich fand das immer ganz interessant, dass es zwei verschiedene Geschichten gab, was in der Tatnacht geschah. Und anfänglich hatte das eine Narrativ die Überhand, nämlich das Narrativ meines falschen Geständnisses, welches der Staatsanwalt dann zu seiner Theorie übernahm. Und dieses Narrativ verlor im Laufe der Jahrzehnte an Überzeugungskraft, weil es überhaupt gar keine objektiven Tatsachen gibt, die dieses Narrativ unterstützt haben. Es gibt am Tatort keinen einzigen Fingerabdruck von mir, kein Haar, kein Schuhabdruck. Das Blut wurde Jahrzehnte später getestet. Nicht mein DNA, anderes DNA. Zeugen gab es ja auch nicht. Und im Gegensatz dazu, und das ist eben wichtig bei der Kommunikation, dass ein Narrativ auch unterstützt wird durch Tatsachen. Und im Laufe der Jahrzehnte war es halt so, dass immer mehr Tatsachen entwickeln, die mein Narrativ unterstützten. Und das hat dann auch meine Kommunikation effektiver gemacht mit der Außenwelt.
Sie haben ja damals aus Liebe gelogen.
Das stimmt.
Haben dann gemerkt, dass das der falsche Weg gewesen ist. Sie sagten mir auch im Vorgespräch, dass Sie ein Mensch sind, der sehr zuverlässig ist, der hält, was er verspricht, der macht, was er sagt. Da sind Sie jetzt ja ganz schön damit hingefallen.
Das kann man wohl sagen. Ich meine, ich war sehr jung. Ich war dazu auch noch sehr unreif. Und ich war arg verliebt und ich war vollkommen überzeugt oder begeistert von dem Gedanken, den Held zu spielen und mich selber zu opfern, um ein Menschenleben zu retten. Und das selbstverständlich wird, als Erwachsener kann man darüber nur den Kopf schütteln, aber als Teenager, und das war ich damals, sieht man die Welt sehr anders. Da will man der Held sein. Und besonders für die Freundin, nicht? Und mein Vater war ja deutscher Diplomat in den Vereinigten Staaten. Ich hatte meinen eigenen Diplomatenpass mit einem US State Department Diplomatic Visa. Ich dachte, ich hatte diplomatische Immunität und könnte die Verantwortung übernehmen für diese Tat und wurde dann nur in Deutschland verurteilt zu Jugendstrafrecht.
5 Jahre wäre das gewesen, ne?
5 bis 10, genau. Und das war, und aber das, mir war nicht bekannt, mir war nicht bewusst, dass es eine Feinheit in der Wiener Konvention zu diplomatischen Beziehungen gibt, dass normalerweise sind die Angehörigen von Diplomaten geschützt durch diplomatische Immunität und ich war ja der Angehörige meines Vaters. Aber es gibt halt eine Ausnahme. Bei Konsulardiplomaten ist nur der Diplomat geschützt und nicht seine Angehörigen.
Und das wussten Sie
nicht? Das wusste ich nicht. Denn mein Vater war vorher immer an Botschaften. Und es war quasi nur zu der kritischen Zeit, dass er an einem Konsulat war und eben deshalb ich keinen Schutz hatte. Ja, und als mir dann bewusst wurde, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht hatte, war es dann zu spät. Und dafür habe ich 33 Jahre im Gefängnis verbracht für diesen Fehler. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, auch im Bereich Resilienz. Man muss Haltung zeigen, man muss Verantwortung übernehmen, sonst fällt man in die Opferrolle und man kann sich nicht selber helfen. Mir war von Anfang an bewusst, es ist alles meine Schuld. Ich hätte der Polizei die Wahrheit sagen können. Ich habe sie belogen. Und alles andere, was danach kam, die 33 Jahre Haft, all die verschiedenen Ungerechtigkeiten, die geschahen, ja, da kann ich auf niemanden wütend sein. Ich kann nicht Und bin ich auch nicht. Ich werde oft gefragt, ob ich wütend bin auf meine Freundin. Nein. Ich hätte ja die Wahrheit sagen können.
Ja, ich finde es wirklich bewundernswert, wie Sie da mit so einer Klarheit und Stärke damit umgehen können. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was Sie ausmacht, dass Sie das in sich tragen, diese mentale Stärke und auch diese Fokussierung darauf, nach Lösungen zu suchen und sich nicht in der Opferrolle zu sehen, nach vorne zu blicken, um das Ganze zu durchstehen. Und das ist ja auch wiederum im Managementbereich wichtig, sich zu fokussieren, auch zu sagen, okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen, das ist eine Krise gewesen, wie können wir da rauskommen, nicht? Wie gehen wir damit um? Gucken wir es auf das Problem jetzt ewig lange oder schauen wir nach einer Lösung? Wie realisieren wir die Lösung? Und Sie haben meinem Empfinden nach immer lösungsorientiert, in Anführungsstrichen, gearbeitet. Selbstbestimmt leben, ne, ist in Freiheit sein. Das ist ja ein Luxus und überhaupt nicht selbstverständlich. Das wird einem ja erst bewusst, wenn man sich vorstellt, dass Sie über Jahrzehnte hinweg fremdbestimmt leben mussten. Wie konnten Sie mit diesem Gefängnissystem umgehen, sich irgendwie arrangieren?
Ja, da war, für mich gab es, wenn ich also auf mein Leben zurückblicke, gab es eigentlich vier Phasen. Die ersten 3 bis 4 Jahre ging es darum, die Hinrichtung im elektrischen Stuhl zu vermeiden. Und das gelang dann durch dieses Urteil am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 1989. Die nächsten 10 Jahre ging es primär darum, mich vor meinen Mithäftlingen zu schützen. Denn da war ich leider, so doof sich das jetzt anhört, damals war ich jung und hübsch.
Ja, na klar,
und das ist keine gute Sache im Gefängnis.
Schlimm, ja.
Und da habe ich Strategien entwickelt, wie ich im Gefängnis mit meinen Häftlingen überleben konnte. Das waren harte Zeiten. Und die folgenden 10 Jahre, das waren die 2000er, das war das Jahrzehnt, in dem ich mich mit dem Justizsystem befasst habe, mit dem Gefängnissystem. Da habe ich also Bücher über Justizreform geschrieben und von innerhalb der Gefängnismauern das Gefängnis angegriffen, aber über Bücher und über Interviews.
Und das ist erlaubt worden, dass Sie da Bücher
veröffentlichen? Es wurde erlaubt, aber höchst widerwillig. Man hat mich tatsächlich 2004 nach der Veröffentlichung einer positiven Rezension über mein zweites Buch, hat man mich 6 Wochen lang in die Strafzellen verlegt, um mir ein Signal zu senden, dass ich das mal besser aufhören sollte mit dem Bücherschreiben. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe dann alles in allem 6 Bücher geschrieben im Gefängnis. Dieser Anschichtungsversuch ist also, der hat mir eigentlich Kraft gegeben, denn er hat mir gezeigt, wenn meine Bücher die so nervös machen, dass sie mich dafür in die Strafzellen verlegen, dann bin ich auf der richtigen Schiene. Und damit habe ich die 2000er verbracht. Und dann die 2010er habe ich damit verbracht, auf der politischen Ebene zu kämpfen und vor allen Dingen auch neue Beweise zu sammeln und neue Unterstützer. Und das führte ja dann dazu, dass unter anderem zum Beispiel der Bestsellerautor John Grisham mich unterstützt hat.
Ein ehemaliger Strafverteidiger ist er ja auch.
Das ist es eben. Der war, bevor er Autor wurde, war er ja Strafverteidiger in einem Südstaat. Er war in Mississippi und Virginia ist natürlich auch ein Südstaat. Er kennt also das System bestens und er hat sich ausgiebig mit meinem Fall befasst und kam eben zu der Überzeugung, dass ich unschuldig bin und hat das auch öffentlich kommuniziert. Und wir sind jetzt ziemlich gute Freunde. Wir telefonieren so etwa alle 2 Wochen. Und wenn man wieder aus den Vereinigten Staaten reisen kann, wird er mich auch hier besuchen. Aber das Wichtigste war natürlich in gewisser Hinsicht, 2016 hat der leitende Ermittler der Mordkommission in diesem Fall, der die Ermittlungen im ersten Jahr geführt hat, von April 1985 bis April 1986, war Chuck Reed, der Senior Investigator des Bedford County Sheriff's Department, in diesem Fall. Und der hat mich 2016 im Gefängnis besucht und hat sich bei mir entschuldigt. Und wir sind Freunde geworden. Dem schreibe ich auch. Von dem habe ich also erst, ich glaube, es war vorgestern, eine Mail bekommen.
Es ist unglaublich. Also haben sich in dieser Zeit auch wirklich Freundschaften entwickelt. Nicht nur Unterstützer, das sind ja auch Freunde, aber auch in der Zeit auch prominente Unterstützung zu bekommen, wie ein John Grisham. Sie sagt mir im Vorgespräch, dass es auch wichtig ist, in diesem System zurechtzukommen. Das haben Manager, Managerinnen genauso. Die müssen in ihren Systemen zurechtkommen, ob sie jetzt im großen Konzern arbeiten, in kleinen Firmen oder selbstständig sind, was auch immer. Wie sind Sie vorgegangen strategisch, um zu schauen, dass Sie bestmöglich überleben, dass Sie mit der Situation, die Sie aushalten mussten über so eine lange Zeit, ja, bestmöglich umgehen können?
Ich muss gerade ein bisschen lächeln, weil es sich jetzt vielleicht ein bisschen doof anhört, aber im Gefängnis hat man viel Zeit.
Ich habe also, ich glaube, aber Humor ist auch wichtig, oder?
Ja, und das ist sehr wichtig. Okay. Ich habe mich also mit sehr, sehr vielen Themen befasst, unter anderem auch der evolutionären Psychologie und so weiter. Also, wenn man sich mal vorstellt, als Höhlenmenschen, unsere Vorfahren haben überlebt, weil sie, als der Säbelzahntiger auf sie zulief, sich auf das Problem direkt vor ihnen konzentriert haben. Und das ist das Einzige, was sie sahen, und damit haben sie sich befasst und deshalb haben sie überlebt. Aber die Probleme, die wir heute in dieser Gesellschaft haben und die Manager haben und auch ich im Gefängnis hatte, sind nicht derselben Art. Was uns allerdings dann dabei schwächt, wie wir mit Problemen fertig werden, ist, dass wir immer noch dieses einprogrammierte Verhalten unserer Höhlenmenschenvorfahren haben, dass wir uns auf das Problem direkt vor uns konzentrieren. Das ist meistens nicht heutzutage das richtige, echte Problem. Das tatsächliche Problem ist das strukturelle Problem, was dahinter liegt. Ein konkretes Beispiel aus meinem Leben, was aber anwendbar ist, auch in allen anderen Situationen. In den 1990er Jahren war ich direkt bedroht. Es gab auch einen Vorfall von Vergewaltigung durch andere Häftlinge. Und das vordergründige Problem ist, wie schütze ich mich vor Vergewaltigung? Da kann ich zum Beispiel Schutzgeld bezahlen. Aber
wenn ich es nicht hab?
Dann, nö, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man Schutzgeld zahlt, ist man immer noch in der Opferrolle. Andere hören das, dann ist man immer noch der Schwache. Das strukturelle Problem war, dass ich zu niedrig war in der Hackordnung, in der Hierarchie der Häftlinge. Ich musste unbedingt aufsteigen in der Hierarchie der Häftlinge, sodass ich nicht mehr als Opfer wahrgenommen wurde. Wie habe ich das gemacht? Ich habe zwei ältere Häftlinge gesehen, die Leihgeschäfte betrieben mit anderen Insassen. Was die gemacht haben, das nannte sich Running a Storebox. Ja, die haben zum Beispiel zwei Colas verliehen und da musste man drei Colas zurückzahlen oder zwei Päckchen Zigaretten und da musste drei Päckchen Zigaretten zurückzahlen. Und wenn die Schuldner nicht zahlten, dann haben sie verprügelt. Die beiden hießen Chuck und Arthur. Ja, und ich habe mir das angeguckt und die mochten sehr gerne Poker spielen. Und eines Tages, als das Pokerspiel vorbei war und die beiden aber noch saßen und noch nicht den Tisch verlassen hatten, habe ich mich zu ihnen gesetzt und habe ihnen gesagt, Leute, ihr habt meinen Prozess im Fernsehen gesehen, ihr wisst, wer ich bin. Ich bin dieser etwas nerdige Deutsche und ich möchte euch mal erklären, wie ihr eure Geschäftsabläufe optimieren könnt. Habe mich so also ein bisschen aufgespielt als Knast McKinsey, ja. Und habe ihnen gesagt, passt auf, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, ja, dann könnt ihr mehr Geld verdienen mit weniger Zeitaufwand und weniger Gewalt. Und die haben mir eine Chance gegeben, ihnen das zu erklären. Und das kleine bisschen BWL, was ich studiert hatte, und es war wirklich sehr, sehr wenig, aber das kleine bisschen konnte ich hier anwenden, habe ihnen also erklärt, Kartellformierung, ja, wir müssen zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Kreditwürdigkeitsüberprüfung, wir müssen uns absprechen, wer schuldet wem was, ja, damit die Schuldner uns nicht gegeneinander ausspielen können. Marktsegmentierung, sie würden sich auf die Zigaretten konzentrieren und ich würde mich auf die Colas und Chips konzentrieren. Und Kundenservice, denn das Grundproblem war ja, dass sie ihre Schuldner verprügeln. Aber wenn die in der Krankenstation sind, können sie die Schulden nicht bedienen. Dann ging so ein Licht auf. Man konnte so richtig sehen. Oh, ja. Wie gesagt, also, der Kunde ist König. Das ist jetzt keine Knastmasche. Ihr macht das hier als Knastmasche, ein Hustle. Ja. Tatsächlich ist es aber ein Geschäft. Behandelt es wie ein Geschäft. Das sind eure Kunden. Behandelt sie gut. Und das hat funktioniert. Und die haben tatsächlich mehr Geld verdient mit weniger Zeitaufwand und weniger Gewalt. Und was es mir gebracht hat, all die anderen Häftlinge konnten sehen, dass Chuck und Arthur mich brauchten.
Und dadurch sind sie aufgestiegen,
genau.
Im Rang.
Denn alle anderen Häftlinge wussten, wenn wir dem Söring jetzt was antun, dann sind Chuck und Arthur richtig sauer auf uns. Das können wir uns nicht leisten. Und auf diese Weise habe ich das hintergründige, strukturelle Problem gelöst, dass ich zu niedrig war in der Hackordnung. Und das hat dann nochmal vordergründiges Problem gelöst, nämlich die Gefahr der Vergewaltigung. Und wenn man versucht, Lösungsansätze zu finden in anderen Situationen, muss man genau diesen Schritt nehmen. Man muss sich bewusst machen, in vielen Fällen ist das vordergründige Problem gar nicht das echte. In vielen Fällen gibt es ein größeres Problem, ein strukturelles Problem dahinter. Und darauf muss man sich konzentrieren. So findet man Lösungsansätze.
Super spannend, weil Sie haben es ja auch geschafft, unter diesen widrigsten Bedingungen auch andere Menschen mitzunehmen. Auch das ist ja ein Thema Management. Wie kann ich es schaffen, andere Menschen mitzunehmen?
Genau.
Teambuilding, so vielleicht blöd sich, dass es in diesem Zusammenhang anhört, aber Sie haben ja nichts anderes gemacht. Sie haben die überzeugt, Sie haben die mitgenommen und es hat dann funktioniert. Und es gab ja sogar, das hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, da musste ich wirklich lachen, es gab sogar für die besten Kunden damals auch ein Weihnachtsgeschenk. Ne?
Tatsächlich, ja.
Haben Sie denen da eine Cola vor die Tür, für die Zelle
stellen lassen? Das ist gerade im Gefängnis gibt es ja keine Zuwendung zwischen den Menschen. Es gibt keine Freundlichkeit, nichts Nettes. Und wenn man dann zu Weihnachten ein kleines Päckchen bekommt mit ein bisschen Schokolade, einer Cola, einer Dose Chips, dann ist die Dankbarkeit so überwältigend groß. Und man kann mit so kleinen Mitteln richtig gute Kundenbeziehungen aufbauen. Denn das ist es ja schließlich gewesen.
Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist auch ein interessanter Punkt. Sie sagten gerade, dass es im Gefängnis logischerweise keine Momente gibt, wo man Nähe aufbauen kann, wo Emotionen gezeigt werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass man über 30, also 33 Jahre lang in einer Situation verharren muss, wo man keinerlei Emotionen zeigen kann, keine Gefühle zulassen darf, weil die einem als Schwäche ausgelegt werden könnten. Was macht das mit einem Menschen? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Also die allermeisten Häftlinge haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Es ist also nur eine kleine Minderheit, die Kontakt zur Außenwelt hat. Und die große Mehrheit der Häftlinge verroht tatsächlich und verkümmert emotional, weil sie überhaupt gar keine menschlichen Emotionen mehr fühlen können. Ich habe das als Problem erkannt, ganz von Anfang an, und habe mich darum bemüht, menschliche Kontakte, Freundschaften in den ersten 15 Jahren auch zu meiner Familie zu pflegen, damit mein Herz nicht stirbt, ja, damit ich nicht emotional verkümmere. Und ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich während meiner gesamten Haft immer sehr, sehr viele Menschen hatte außerhalb des Gefängnisses, die meine Freunde waren und die mich auch geliebt haben, also meine Familie und so und richtig gute Freunde, die sich richtig um mich gekümmert haben. Ich habe fast immer kämpfen können während der 33 Jahre. Aber es gab einmal 2009 von 3 Monate, wo ich nicht mehr kämpfen konnte. Und da hatte ich eben zu dem Zeitpunkt einen richtig, richtig guten Freund, einen Amerikaner, der hieß Tom Elliott, der war Diakon. Und der hat mir gesagt, du, ich weiß, dass du jetzt nicht mehr weiter kannst, aber warte, bevor du was Dummes machst, ja, warte, halt noch ein bisschen länger aus für mich. Und das ist auch sowas, ich habe dann 3 Monate ausgehalten und hat dann
für ihn.
Und dann kamen die DNA-Testergebnisse raus, ja. Und dann wusste ich plötzlich, jetzt kann ich wieder kämpfen.
Jetzt haben Sie wieder eine Waffe in der Hand gehabt.
Es stellte sich heraus, dass dieses Blut am Tatort, was mir zugeordnet worden war bei meinem Prozess, wurde ja gesagt, dieses Blut gehört Söhring. Jetzt konnte ich zeigen, dass es stimmt nicht. Ja, jetzt konnte ich zeigen, dass DNA ist anderes DNA, nicht mein Blut. Dann hatte ich wieder eine Waffe. Aber diese 3 Monate davor hätte ich nicht überlebt, wenn ich nicht einen Freund gehabt hätte, der gesagt hatte, ich weiß, dass du nicht mehr weiter kannst, aber mach es trotzdem, mach es für mich.
Und so hat es funktioniert.
Ja.
Ne?
Aber dafür braucht man eben Freunde.
Und man muss keine auch pflegen die Freundschaften. Ja, ne? Das haben Sie ja auch getan. Sie haben sie gesucht, sie haben sie gepflegt und
Tausende Briefe geschrieben, nicht?
Ja.
Tausende Briefe.
Sie sagten auch, dass sie immer Kontakt zu den Medien gesucht haben, Interviews gegeben haben, dass dadurch viele Zuschriften kamen und sie wirklich jede Zuschrift beantwortet haben.
Bis ganz zum Ende, ja. Bis ganz zum Ende habe ich wirklich jeden Brief beantwortet. Das letzte Jahr dann nicht mehr, denn die letzten Jahre waren wirklich sehr hart. Aber von den 33 Jahren habe ich 32 Jahre lang jeden Brief beantwortet.
Herr Söhring, Sie haben sich nie brechen lassen. Sie konnten sich immer auf sich selbst verlassen. Ist das was man trainieren kann?
Ich weiß nicht, ob man es trainieren kann. Man kann definitiv die Werkzeuge erlernen. Ich habe in meinem neuen Buch Rückkehr ins Leben darüber geschrieben, chronologisch. Das ist eine Biografie, das ist kein Resilienz-Lehrbuch, das ist eine interessante Story über einen Menschen. Wenn man da vorsichtig liest, kann man natürlich Sachen heraussuchen, die einem einen Weg zeigen, wie ich das überlebt habe. Aber wie gesagt, das gegenwärtige Buch Rückkehr ins Leben ist menschlich und ist auch hoffentlich spannend. Ich meine, das nächste Buch, mit dem ich jetzt loslege, ist tatsächlich eine Art Resilienzratgeber, in dem ich versuche, aus diesen 33 Jahren konkrete praktische Tipps herauszuziehen, die ich weiterreichen kann an Menschen, die in Notlagen sind. Nicht nur persönlichen Notlagen. Im Grunde trifft das ja genauso zu auf Krisen im geschäftlichen Bereich. Bei mir war es so, dass meine Existenzgrundlage wurde vollkommen erschüttert und zerstört durch meinen eigenen Fehler. Ja, aber jetzt leben wir in einer Welt, die sich so schnell dreht, auch im geschäftlichen Bereich, wo Geschäftsmodelle von einem Tag zum nächsten nicht mehr funktionieren. Und dann muss man vollkommen umdenken und das ist im Prinzip gar nicht so anders. Und dafür braucht man eben eine Struktur, wie man mit solchen Problemen vorwärts geht. Ich hatte das große Glück, das in meinem Leben ausprobieren zu können und damit auch noch Erfolg gehabt zu haben. Denn ich habe ja überlebt und ich bin dann auch tatsächlich auch noch entlassen worden, was ja niemand für möglich gehalten hätte.
Aber es ist passiert.
Tatsächlich angekommen in Deutschland bin ich am 17. Dezember 2019. Entlassen aus der Haft wurde ich am 25. November, drei Wochen davor.
Das heißt, bald jährt sich zum zweiten Mal der Tag Ihrer Ankunft in Frankfurt, der Tag in Freiheit. Gab es so ein prägnantes Erlebnis, was Sie nie vergessen werden, was Sie mit diesem Gefühl von Freiheit in Verbindung bringen, als Sie sie endlich wieder hatten?
Also mein allererster Eindruck war tatsächlich am Flughafen, ich quasi überreicht wurde von diesen amerikanischen AICE-Beamten. Das waren also Abschiebebeamte, die mich dann überreicht haben an einen deutschen Polizeihauptkommissar am Frankfurter Flughafen. Und der hat mir also meine Bordkarte gegeben und hat mir also gesagt, Sie sind ein freier Mann.
Und konnten Sie das glauben, als es Ihnen gesagt wurde?
Ja, das war also ein irres Gefühl, dass ich dann mich frei bewegen konnte. Und dann einige Minuten später bin ich von einem Gebäude über eine Straße in das Hauptgebäude am Frankfurter Flughafen reingegangen. Und ich war also unter diesem strahlenblauen Himmel mit dieser Sonne und die Menschen um mich herum erschienen mir so schön. Und und alles war so sauber. Und es lag keine Hand auf meiner Schulter, ich hatte keine Handschellen an. Ich konnte innehalten, ich konnte stoppen auf der Straße und einfach mal um mich gucken. Und es war alles so schön. Und das war so der erste Moment, wo ich so richtig gemerkt habe, hey, es ist wirklich, wirklich endlich alles vorbei.
Ja, und jetzt geht's um Ihren Neustart, Herr Söhring, die Rückkehr ins Leben. Vermutlich kein Mensch dieser Welt wird mit Ihrer Vergangenheit tauschen wollen. Dabei ist ja das, was Sie mitbekommen haben und mitgenommen haben, auch ein großer Schatz, weil Sie ein wertvolles Fundament daraus haben entstehen lassen. Genau davon sollen bald viele Führungskräfte profitieren. Themen wie Resilienz und Wertschätzung werden dabei wichtig sein.
Sie haben gerade eben von Wertschätzung gesprochen. Es ist also in gewissermaßen eine Form der Achtsamkeit. Das ist ja auch so ein Thema, was jetzt gerade aktuell ist, eben so eine Art Selbstbesinnung. Ich habe unter anderem auch 9,5 Jahre lang im Gefängnis 2 Stunden am Tag meditiert. Aber das ist für mich immer auch eine Sache, die mich auch im Gefängnis begleitet hat. Man muss auch still sein können und in sich ruhen und nicht ständig der nächsten Aufgabe nachjagen, sonst zerbricht man innerlich.
Herr Söhring, danke schön, dass wir Sie so offen haben kennenlernen dürfen. Ich bin sicher, Sie können viele wunderbare Tipps ans Management weiterleiten. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Management Insight mit Jens Söhring.
Freut mich, danke schön.
Das war Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail@medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf Sie.